Jesus, wir wollen auf dich sehen und wir wollen von dir alles Notwendige, alles Entscheidende erwarten. Und wir bitten dich, dass du jetzt in dieser Zeit, während der Predigt, ganz besonders wirkst und zu uns sprichst, Herr. Rühr du uns an. Darum bitten wir dich. Amen. Heute Morgen habe ich mich mit einem meiner Kinder unterhalten. Und es ging darum, dass morgen Schule ist und das doof ist, so ein Einstieg in die Woche und dass das irgendwie ein blöder Tag ist, der Montag. Und ich habe gesagt, dass ich mich auf den Montag immer freue, weil das ja mein freier Tag ist und dass das so ein bisschen, so eine Sache ist. Aber irgendwann, wir haben so ein bisschen weitergeredet und dann ging es so darum, dass man eigentlich auch froh sein kann, wenn man etwas hat, also was man tut. Also wenn man in die Schule oder auf Arbeit gehen kann. Denn in beidem, in Schule und auch in Arbeit, da steckt ja zum einen ein Ziel und da steckt auch so ein täglicher Vorteil drin. Also Schule bedeutet ja das Ziel, irgendwann mit einem Grundstock an Wissen, einem sehr vielfältigen Wissen, wenn man aufgepasst hat, und einer Berechtigung für Ausbildung oder Studium fertig zu sein und weitermachen zu dürfen. Heißt ja, dass man weiterkommt. Und das Ziel, später etwas lernen zu können oder etwas studieren zu können, was mir liegt und womit ich dann als Spezialist anderen helfen kann. Das ist doch mein Ziel. Das ist da eigentlich mal eine coole Aussicht, dass man das dann machen darf. Und dann darf ich, keine Ahnung, Arzt sein oder Bäcker oder Elektriker oder Schreiner oder was auch immer. Und da bin ich dann Profi und das kann ich richtig gut und dann kann ich anderen damit helfen. Und der tägliche Bonus, es kam das Argument, dass in der Schule das Gehirn mit sinnlosem Zeug zugemüllt wird. Aber ich habe mal einen Gehirnforscher gehört, der gesagt hat, es ist eigentlich genau umgedreht. Man darf die Kinder nicht davor schützen, irgendwie zu viel zu lernen. Das ist nämlich Quatsch. Wenn das Gehirn mit Wissen immer wieder aktiviert wird, trainiert das Gehirn, neue Sachen aufzunehmen. Es ist genau umgedreht, wenn man sagt, nee, ich schone mein Gehirn, ich mache nur die Sachen, die das Allernötigste sind, die ich als Allernötigstes brauche, dann gewöhnt sich das Gehirn eben nicht daran zu lernen. Und deswegen ist es gut, dass die Kinder auch so ein breites Spektrum an Wissen in der Schule lernen. Das ist also so ein zusätzlicher Benefit, würde man heute sagen. Und in der Schule trifft man im besten Falle Freunde oder zumindest mal Gleichgesinnte. Und für die Arbeit, würde ich jetzt mal so behaupten, gilt ganz Ähnliches. Also das Ziel, vielleicht ist das Ziel, Geld zu verdienen, um sich ein paar Annehmlichkeiten leisten zu können. Und der tägliche Bonus, irgendetwas zu schaffen, etwas voranzubringen oder Menschen zu helfen. Ich weiß nicht, was du für eine Arbeit machst, aber irgendetwas wird auf deine Arbeit sicherlich zutreffen. Was ist dein Ziel? Worauf gehst du zu? Ist mal abgesehen von Schule oder von Arbeit. Ich meine, jeder von uns hat so seine Tagesroutine, aber wozu? Wohin? Wohin führt deine Tagesroutine? Unser Predigttext für heute, der bietet uns dazu etwas an. Und wer seine eigene Bibel dabei hat oder eine Handybibel hat, den lade ich ein, da mal reinzugucken in diesen Text und zu gucken, ob alle Wörter, die ich so vorlese, mit eurer Übersetzung übereinstimmen oder ob es da Unterschiede gibt. Okay? Der Text ist der erste Petrusbrief, 1. Petrus, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Mal sehen, ob ihr irgendwelche Unterschiede feststellt. Ich lese aus der Hoffnung für alle. Ja, also wenn ihr die habt, dann ist es dasselbe. Da schreibt Petrus, bald ist das Ende dieser Welt da, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Deshalb seid wachsam und besonnen, werdet nicht müde zu beten. Vor allem aber, lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Nehmt einander gastfreundlich auf und klagt nicht über die vermehrte Arbeit. Jeder soll dem anderen mit der Begabung dienen, die ihm Gott gegeben hat. Wenn ihr die vielfältigen Gaben Gottes in dieser Weise gebraucht, setzt ihr sie richtig ein. Bist du dazu berufen, vor der Gemeinde zu reden, dann soll Gott durch dich sprechen. Hat jemand die Aufgabe übernommen, anderen Menschen zu helfen, dann arbeite er in der Kraft, die Gott ihm gibt. So ehren wir Gott mit allem, was wir haben und tun. Jesus Christus hat uns dies ermöglicht. Gott gebührt alle Ehre und Macht in Ewigkeit. Amen. Hat irgendjemand in einer anderen Übersetzung ein Wort vermisst oder gemerkt, dass es einen Unterschied gibt? Ich sehe schon, ihr seid schüchtern. Dann sage ich es euch, okay? Wahrscheinlich gibt es in der einen oder anderen, obwohl wenn ihr jetzt hier es gibt eine App, eine Bibel-App, die hat die Hoffnung für alle, von daher wird es da keine Änderung geben. Aber Luther zum Beispiel übersetzt einfach nur am Anfang, das Ende ist nah. Das war's. Und ich fand das von daher, fand ich die Hoffnung für alle besser. Die neue Genfer übersetzt auch nochmal anders, weil wenn wir hören, das Ende ist nah, ja, das klingt halt nach Ende, ist irgendwie, ja, irgendwie bricht alles zusammen und es wird irgendwie ein neuer Himmel, neue Erde. Aber in der Hoffnung für alle heißt es eben nochmal, da wird dieses Wort Telos, was an dieser Stelle steht, wo Luther Ende übersetzt, da wird das nochmal mit Ziel übersetzt. Alles kommt zu seinem Ziel. Und ich sage euch gleich, warum ich das besser finde. Und dann gibt es noch eine zweite Stelle. Vielleicht habt ihr euch gewundert, Liebe deckt alle Fehler zu. Hat jemand was anderes in seiner Übersetzung? Nein. Bei Luther zum Beispiel oder in vielen anderen Übersetzungen heißt es, Liebe deckt die Sünden zu. Ja, hier sind die Fehler. Aber finde ich auch nicht schlecht bei der Hoffnung für alle. Denn die Sünde, von der hier, wenn wir Sünde hören, ist oft irgendwie ein Vergehen gegenüber Gott. Denken wir an ein Vergehen gegenüber Gott. Aber hier geht es um zwischenmenschliche Fehler, Sünden. Und da finde ich Fehler auch nicht ganz schlecht. Okay, aber bevor ich euch gleich sage, was der Text noch mit uns zu tun hat, vielleicht noch zwei Anmerkungen zum Zusammenhang. Wo steht der eigentlich? Also dieser erste Petrusbrief, weiß nicht, wie oft ihr den ersten Petrusbrief schon gelesen habt. Wahrscheinlich nicht so oft. Der erste Petrusbrief, der ist ein sogenannter katholischer Brief. Das heißt nicht, dass er nur in der katholischen Kirche gelesen wird, sondern katholisch heißt allgemein. Ja, der ist an alle gerichtet. Der richtet sich nicht an eine Gemeinde. Und er richtet sich besonders an Christen in der Verfolgung. Christen, die gerade, wo es gerade spitz auf Knopf steht, wo Menschen gefangen und getötet werden, gefangen genommen oder getötet werden. Und Petrus macht diesen Christen, die so in Not sind, aufs Äußerste deutlich, dass sie zur Familie Gottes gehören. Und das ist wichtig, weil das sind alles Heidenchristen. Das sind alles Christen, die früher an irgendeinen anderen Gott geglaubt haben und wo es manchmal auch die Judenchristen gesagt haben, na Freunde, wie das so mit eurer Herkunft bestellt ist, wo es immer mal so ein bisschen Zwist gab. Und denen macht Petrus deutlich, ihr gehört zum Volk Gottes. Ihr seid die Auserwählten. Also es gilt auch euch, die ihr hier sitzt. Katholischer Brief heißt, gilt auch uns. Ihr gehört zur Familie Gottes. Ihr seid Nachkommen Abrahams. Und er erzählt den oder er schreibt den Gemeinden, dass die Verfolgung, die sie gerade erleben und auch das Leid nicht nur schlecht sind. Denke ich mir so, wie makaber. Aber Petrus war selbst zu der Zeit in Rom und wusste, was das heißt, verfolgt zu sein. Aber er wollte ihnen deutlich machen, Verfolgung befreit euch von vielem Ballast, von vielem, was euch eigentlich davon abhält, Gott nachzufolgen, Gott in den Blick zu nehmen. Und gerade dann, wenn der Druck steigt, habt ihr einen viel schärferen Blick. Und Paulus zeichnet immer wieder das größere Bild, was vom Einzelnen wegweist und klar macht, du gehörst zu einer größeren Rettungsaktion Gottes. Das geht ja vor allen Dingen, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich habe immer so das Gefühl, wir leben in einer Gesellschaft, wo wir sehr auch auf uns gucken. Ja, wir sind auf uns bedacht. Ich habe mich bekehrt. Ich habe eine Beziehung zu Gott. Das ist auch erstmal nicht falsch. Aber Petrus macht nochmal klar, das Ding ist größer angelegt. Du bist ein Teil von etwas Größerem. Und sieh auch das Große. Und jetzt kommen wir zu den zwei Punkten, die, wo ich sagen würde, die sind besonders wichtig für uns. Nämlich das erste, das ist das Ziel. Petrus bietet uns ein Ziel an, nämlich das Ziel Gottes. Er sagt, das Ende ist nah, an dem alles zu seinem Ziel kommt. Gott hat ein Ziel. Es gibt nicht ein, ja, also wir sind jetzt noch da und wir gucken und wir benehmen uns alle ganz lieb und irgendwann ist dann, mal gucken wir mal, dann ist Himmel. So, ja, und irgendwie, Gott hat eine Idee, wo es hingeht. Gott hat ein Ziel. Und wir sind daran beteiligt, an dieser ganzen Sache. Wir sollen größer denken. Wir sollen auch von uns weg an das denken, was Gott vorhat. Und es ist Gott, der ein Ziel mit seiner Schöpfung und mit diesen Menschen hat. Den Menschen, die ihn noch gar nicht kennen. Die in unserer Stadt rumlaufen, die in unserem Land rumlaufen. Gott möchte Menschen retten und er möchte auch die restliche Schöpfung erlösen. Ja, das klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen so, Moment, ist die Schöpfung nicht vergänglich, die restliche Schöpfung? Wird die nicht untergehen? Römer 8, 21, könnt ihr nochmal nachlesen. Gott will auch die Schöpfung erlösen, das, was uns umgibt. Gott möchte wieder hin zu diesem Zustand in der Schöpfungsgeschichte, wo er bei den Menschen zeltet und wo er ungetrennte Gemeinschaft zwischen ihm, wo ungetrennte Gemeinschaft zwischen ihm und seinen Menschen ist. Ich lese euch das mal vor aus der Offenbarung. Ich finde es so einen ermutigenden Satz. Worauf gehen wir zu? Was ist Gottes Ziel? Das ist Gottes Ziel. Siehe da, die Hütte Gottes bei den Menschen. Und er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und er selbst, Gott, wird mit ihnen sein. Und Gott wird abwischen alle Tränen von ihren Augen. Und der Tod wird nicht mehr sein, noch Leid, noch Geschrei, noch Schmerz wird mehr sein, denn das Erste ist vergangen. Und der auf dem Thron saß, sprach, siehe, ich mache alles neu. Und er spricht, schreibe, denn diese Worte sind wahrhaftig und gewiss. Und er sprach zu mir, es ist geschehen. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Ich will dem Durstigen geben, von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Wer überwindet, der wird es alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Kind sein. Da stecken ein paar Jahreslosungen drin, aber vor allen Dingen steht da eine Riesenzusage drin. Das ist, was Gott will. Da will er mit uns hin. Es ist nicht einfach ein Aushalten, mal gucken. Gott hat ein sehr klares Ziel, wo er hin will. Und was für ein schönes Ziel das ist. Es klingt schon für uns gut. Wie gut muss es für jemanden klingen, der gerade in Verfolgung ist und nicht weiß, wie lange er noch leben wird oder wann die nächste Demütigung auf ihn zukommen wird. Und das Besondere, das habe ich gerade schon gesagt, bei den Christen in der Verfolgung ist, dass sie nichts anderes haben und sich in besonderer Weise auf Gott konzentrieren können. Sie haben nur dieses Ziel im Blick, weil sie nichts ablenken kann. Sie träumen nicht in irgendwelchen Fantasien rum, sondern sie halten Ausschau nach diesem Ziel. Sie müssen dieses Ziel im Blick haben, weil sie sonst Probleme kriegen. Ihre Identität und ihren Wert finden sie bei Gott, den sie Vater nennen dürfen. Ihre Hoffnung, ihre einzige Hoffnung, wenn sie alles in die Knie zwingt rundherum, finden sie bei Jesus, der ihr Retter ist und bleibt. Und ihre Kraft, die eine ganz andere Kraft ist, als wir sie brauchen. Wir brauchen auch Kraft, aber ihre Kraft, den Alltag zu überleben, finden Sie beim Heiligen Geist, Gott mit uns. Und wir sind nun mal nicht verfolgt, was sollen wir denn machen? Sollen wir uns jetzt wünschen, dass wir verfolgt werden? Nein. Aber uns steht genau dasselbe zur Verfügung. Wir haben genau dasselbe Ziel. Wir haben dieselbe Hoffnung und wir haben denselben Retter. Bei uns sind nur manchmal Dinge im Weg. Wir müssen nur manchmal den Weg frei räumen von dem, was uns versucht, Hoffnung vorzugaukeln, was uns im Alltag vormacht, unsere Rettung zu sein und was sich als Ziel anbietet. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, wie Koffein wirkt. Weiß das jemand? Also Koffein, im Kaffee, Tein wirkt eigentlich ähnlich. Es funktioniert so, unsere Muskeln, die werden normalerweise, wenn wir arbeiten, wenn wir irgendwas tun, werden die irgendwann müde. Unser Kopf wird müde. Und an unseren Zellen lagert sich ein Stoff an, der heißt Adenosin. Und dieser Stoff sagt den Zellen, du hast was gemacht, so langsam musst du dich ausruhen. Und je mehr Adenosin sich anlagert, umso mehr merkt die Zelle, oh, ich werde müde, ich muss mich jetzt ausruhen. Koffein besetzt diese Plätze einfach und sagt, hier ist nichts zu sehen, ist nichts passiert. Und die Zelle denkt, ach, mir geht's ja gut, ich bin ja überhaupt nicht müde. Kaffee sorgt nicht dafür, dass deine Müdigkeit bearbeitet wird. Er gaukelt deinen Zellen nur vor, dass sie nicht müde sind. Die Müdigkeit, die kommt irgendwann. Und ich kenne das aus der Zeit, als ich noch, irgendwann kommt das wieder, wo ich gelaufen bin. Wenn man laufen geht oder wenn man Sport machen möchte, dann kann man vorher einen richtig starken Kaffee trinken. Und der Vorteil daran ist, diese Trainingseinheit hältst du länger durch. Weil diese Müdigkeit, die gilt auch für Muskeln, also für Beinmuskeln und so weiter. Und du läufst, du kannst viel weiterlaufen. Das Problem ist, wenn du nach Hause kommst und das Koffein nachlässt, dann merkst du plötzlich, dass du dich überarbeitet hast, dass du deine Muskeln überfordert hast. Also ist auch eine gefährliche Sache. Und so haben wir manchmal in unserem Leben Dinge, die uns eigentlich blockieren. Wir haben doch schon Hoffnungen. Wir haben doch schon Ziele in unserem Alltag. Wir haben doch schon Retter, die uns retten aus der blöden Woche. Bei manchen ist es Alkohol, bei manchen anderen ist es, das können tausend Sachen sein. Das kannst du für dich selber mal überlegen. Was rettet mich vor einem blöden Tag? Was ist meine Hoffnung, wenn ich gerade durch eine ganz schwierige Zeit gehe? Was gibt mir dann Hoffnung? Das neue Handy? Ja, das leiste ich mir dann. Oder was ist es? Und das Problem ist, das blockiert eigentlich den Weg zu Gott. Es blockiert eigentlich, dass Gott die Hoffnung ist und die Rettung. Und das Problem ist, dass dieses, sagen wir mal, das Handy, das ist eine Hoffnung, solange du es nicht hast. Wenn du es hast, merkst du, ja, es ist eigentlich dasselbe Betriebssystem auf einem etwas größeren Bildschirm. Schade, jetzt habe ich da so lange drauf gefiebert. Jetzt ist es gar nicht so cool, wie ich dachte. Gott ist eine ganz andere Rettung, eine ganz andere Hoffnung und ein ganz anderes Ziel, weil er uns viel tiefer erreicht. Gott weiß um unsere Müdigkeit, um unsere Nöte, um unsere Bedürfnisse und er kann sie viel tiefer erfüllen. Die größte Verheißung, die man dem Volk Israel machen konnte, ist das Shalom Gottes, der Friede Gottes, der Friede in allen Lebensbereichen. Nicht einfach nur, oh, ich wünsche mir ein bisschen Frieden, solange kein Streit ist, ist Frieden. Nein, Frieden als Ruhe, als erfüllt sein, als satt sein, als es geht mir gut, ich habe keine Schmerzen. Gott will uns sein Shalom schenken. Und dann geht Petrus weiter, es gibt das als Voraussetzung, das ist das Ziel, darauf gehen wir zu und wir sind Teil von Gottes Geschichte, auf dieses Ziel hin. Und dann sagt er, was man aus dieser Abhängigkeit zu Gott alles machen kann und darf und soll. Er sagt, werdet nicht müde zu beten. Werdet nicht müde zu beten. Und da muss man nochmal dazu sagen, damals war es noch ein bisschen anders als bei uns. Wir denken auch an unsere Nachbargemeinden hin und wieder. Aber damals hat man noch viel mehr in dem Netzwerk gedacht und da hat quasi die anderen Gemeinden als die erweiterte Familie gesehen. Damals gab es noch nicht irgendwie 20.000 Denominationen mit sonst wie vielen Christen. Und es war klar, da gibt es eine Gemeinde in Ephesus und da gibt es eine Gemeinde in Korinth. Und das sind unsere direkten Geschwister. An die denken wir alle Zeit. Und dann war klar, wir beten für diese Geschwister. Die sind doch alle verfolgt. Die verlieren doch alle Gemeindeglieder an Verfolgung. Sie sollen nicht müde werden zu beten für die Geschwister. Aber auch, weil Gebet diese Verbundenheit zu Gott klärt und stärkt. Beten ist nicht eine christliche Pflichterfüllung, weil das gehört irgendwie dazu, das muss man halt irgendwie jeden Tag mal machen. Wenn ich bete, mache ich mir klar, dass ich mit Gott verbunden bin. Und ich erlebe, wie Gott redet. Ich erlebe, dass Gott sich mir zuwendet. Gebet kann ganz unterschiedlich sein, das ist mir vollkommen klar. Man kann im Gehen beten, man kann im Gottesdienst beten und man kann zu Hause für sich in Stille beten oder man kann beim Worship-Abend sich Zeit nehmen und beten. Und Gebet ist wichtig, weil Gott uns genau da auf besondere Art und Weise begegnet und an uns wirkt, Frieden schenkt, unserer geistlichen Müdigkeit begegnet, unseren Fragen begegnen kann. Und Petrus macht auch klar, hey, betet nicht einfach so dahin, weil irgendjemand gesagt hat, betet, sondern betet klar, mit Verstand. Er sagt, wir sollen nüchtern sein zum Gebet. Betet klar, mit Absicht. Was ist eigentlich daraus geworden? Ich habe für irgendwas gebetet. Was ist daraus geworden? Hat sich irgendwas verändert? Lass das Gebet nicht zu einer christlichen Nebenbeschäftigung werden, sondern geht es klar an. Und dann sagt er, das ist auch noch so ein spannendes Ding, lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Lasst nicht nach, einander zu lieben, denn Liebe sieht über Fehler hinweg. Da wird Liebe nochmal richtig auf die Probe gestellt. Ich kann viele Leute lieben, aber wenn ich in der Gemeinschaft liebe, dann wird es spannend. Vor ein paar Wochen saßen wir nach dem Gottesdienst draußen und da sagt jemand zu mir, also die Predigt letzte Woche, die war eine Zumutung. Da ist mal die Augenbrauen hochgezogen, es ging dann um die Moderation. Aber in der Moderation wurde im Endeffekt gesagt, dass Jesus in der Bergpredigt fordert, dass wir unseren Feinden vergeben. Und da sagte derjenige, das ist doch eine Zumutung. Wie soll ich das denn machen? Und wir haben uns darüber unterhalten, wie wichtig das ist, dass das keine irgendwie abgespacete Forderung ist für irgendwelche Superchristen, die das gerade noch so hinkriegen. Sondern ein ganz realistisches Problem ist, was wir haben. Denn wir alle sammeln doch Schuld. Wir sind doch unterwegs und sammeln Schuld. Wenn jemand irgendetwas tut, was mich verletzt, dann bin ich sauer auf den. Und wenn ich das behalte, dann gehe ich weiter und dann gibt es noch jemanden, der mich verletzt und noch jemanden, der mich verletzt. Und solange ich den nicht vergebe, muss ich sauer sein auf die. Dann bin ich wütend und wenn ich die sehe, dann muss ich daran denken, dass ich auf die sauer sein muss. Und wenn ich und es gibt Leute, die werden darüber richtig verbittert in ihrem Leben. Und das müsst ihr euch mal vorstellen, in was für einem Gefängnis man sich irgendwann befindet, wenn man durch die Stadt geht und ständig Leute trifft, auf die man wütend sein muss, denen man was nachtragen muss, auf die man sauer sein muss. Vergeben ist zuallererst eine Sache, die mir dient, wenn ich den anderen vergebe, wenn ich den anderen das erlasse, was ich ihnen vorwerfe. Liebe untereinander. Das heißt nicht, dass wir alles einfach so zudecken. Nee, da ist nichts passiert. Das heißt es nicht. Wir müssen Dinge ansprechen und auch aufdecken. Aber Liebe gibt die Möglichkeit, auch wieder zuzudecken und zu sagen, jetzt ist gut. Jetzt geht's weiter. Wir machen weiter. Damit wir selber zur Ruhe kommen und zum Frieden kommen und der andere. Petrus gibt den Gemeinden dann noch mehr an die Hand. Gastfreundschaft, dass jeder mit seiner Gabe, die er hat, dienen soll. Und am Ende betont er noch einmal, worauf es ankommt. Er sagt, wenn du redest, dann lass Gott durch dich reden. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, dann tu sie aus der Kraft Gottes. Ja, wir Christen haben auch einen Alltag, aber wir haben ein Ziel vor Augen, das Ziel Gottes mit dieser Welt und mit uns. Und Wir leben aus der Kraft Gottes in allem, was wir tun. Im Gottesdienst, in der Arbeit, die wir tun in der Woche. In allem leben wir aus der Kraft Gottes. Wir können auch als Christen versuchen, ohne Kraft Gottes zurechtzukommen. Das geht auch und das geht auch mal eine ganze Weile. Aber warum sollte ich darauf verzichten? Warum sollten wir darauf verzichten, wenn Gott, der es gut meint mit uns, uns diese Kraft schenken möchte? Warum sollte ich mir das entgehen lassen? Amen.